OnFM Spezial.
Mann, was sind das für Zeiten, in denen wir leben politisch? Ja, ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen mit folgendem Satz.
Es rappelt im Karton. Dun, 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 dun.
Und damit herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des BonfM Politikers an diesem Mittwochabend.
Hallo Matthias.
Na? Hallo Lena.
Wir sprechen heute mit zwei Listen, die neu im Studienparlament sind. Und zwar der Liste Poppelsdorf und der Volt, die haben wir gleich live hier im Interview.
Außerdem werfen wir einen Blick auf das, was momentan in Thüringen in den letzten beiden Wochen passiert ist. Und wie ihr das hier in Bonn in der Studierendenschaft seht. Bleibt also dran, bleibt also gespannt an den Mikros für euch heute Abend. Matthias Fromm
und Lena Kohlwiss.
Schön, dass ihr dabei seid.
Es ist 20.08 Uhr und wir haben hier einen Gast im Studio, nämlich Benedikt Bastin von der Liste Poppelsdorf. Hi, schön, dass du da bist.
Hi, freut mich, da zu sein.
Ihr seid jetzt ganz neu im Studienparlament, seit Mitte Januar. Habt ihr euch inzwischen gut eingelebt?
Ja, also wir hatten ja die erste Sitzung, die konstituierende Sitzung. Da ist jetzt natürlich noch nicht so viel passiert. Wir haben die üblichen Ausschüsse besetzt. Aber wir haben uns im Grunde ganz gut eingelebt, haben jetzt auch schon den ersten Antrag vorbereitet, den wir die nächste Sitzung nächste Woche einreichen werden.
Mhm. Was wird das für ein Antrag sein? Könnt ihr das schon sagen?
Ja, wir wollen einen Mobilitätsausschuss einrichten. Der soll sich beschäftigen mit Mobilität, hauptsächlich mit dem Fahrradkonzept. Also wir wollen ein Fahrradkonzept gemeinsam ausarbeiten mit den anderen Listen und da gucken, wie man die Campusareale besser verbinden kann.
Mhm. Ihr seid jetzt ja auch eine ganz neue Liste, habt euch neu gegründet. Wie kam das so zustande? Wie kam die Idee? Und vor allen Dingen, wie macht man das überhaupt, so eine Liste gründen?
Ja, also die Idee kam im Grunde so Richtung Ende des Sommersemesters auf, dass wir gesagt haben, wir hätten ganz gerne die Naturwissenschaftler, die Landwirtschaftler generell, die Leute, die am Campus Poppelsdorf angesiedelt sind, ein bisschen besser vertreten im Studierendenparlament. Das Studierendenparlament ist ja klassischerweise eher etwas, was in den Geisteswissenschaften besser vertreten ist oder die Rechtswissenschaften, die sind da zum Beispiel auch ganz gut vertreten. Naturwissenschaftler, Landwirtschaftler findet man da eher weniger. Dann haben wir uns dazu entschlossen, da halt ein bisschen Änderungen reinzubringen, zu versuchen, mit Themen zu überzeugen, die Naturwissenschaftler und Landwirtschaftler am Campus Poppelsdorf sowie am Campus Ende nicht betreffen. Und ja, offensichtlich haben wir da ja auch Anklang gefunden.
Ja, das hast du gerade selber schon so ein bisschen angedeutet. Ihr habt ja doch ein sehr großes Wahlergebnis erreicht mit tatsächlich 5 Sitzen im Studierendenparlament als eine der 3 größten Fraktionen oder 4 größten Fraktionen mit dem RCDS zusammen. Habt ihr mit so einem Ergebnis aus dem Stand gerechnet?
Nein. Also das hat uns tatsächlich sehr überrascht. Ich war bei der Auszählung live dabei, ein bisschen auch, weil ich die letzten Jahre bei den Wahlen selbst mitgeholfen habe, bei den SP-Wahlen. Einfach mal gucken, wie das so von außen aussieht. Und als die ersten Ergebnisse kamen, gerade die Poppelsdorfer Urnen, also Mensa Poppelsdorf 1 und 2, das war schon ein ziemlich geiles Gefühl, aber auch ziemlich überraschend. Damit haben wir echt nicht gerechnet.
Ihr seid jetzt ja auch aktuell die einzige Hochschulgruppe im SP, die eben keiner politischen Partei so richtig zugeordnet ist. Habt ihr trotzdem so eine Nähe zu irgendeiner Partei, wo ihr sagt, da seid ihr euch einig? Oder wo verordnet ihr euch so?
Also das ist immer ein bisschen schwierig zu beantworten. Wir sehen uns hauptsächlich als eine Gruppe, als eine Liste, die an Lösungen interessiert ist. Wir möchten gerne das umsetzen, was wir im Kopf haben quasi. Wir wollen uns da nicht an eine Liste binden, sondern mit den Listen zusammenarbeiten, die der Meinung sind, dass unsere Konzepte so gut sind.
Mhm. Jetzt hast du gerade schon von Ideen gesprochen, die ihr umsetzen wollt. Eine Sache haben wir eben schon gehört, ist der Mobilitätsausschuss. Was sind andere Ziele vielleicht von euch im nächsten Jahr?
Also ein ganz großes Ziel ist, dass wir wollen, dass die Mensa Poppelsdorf längere Öffnungszeiten hat. Das ist ein bisschen schade. Die macht nämlich aktuell um 14.30 Uhr dicht. Das heißt, wir haben da kein Nachmittagsangebot, auch kein Abendsangebot und samstags beispielsweise auch nichts. Was eigentlich sehr schade ist, weil wir der Meinung sind, dass am Campus Poppelsdorf abends und nachmittags relativ viel los ist, also eigentlich die Studierenden da sind. Und deswegen wünschen wir uns da längere Mensaöffnungszeiten. Ein anderer wichtiger Punkt ist Lernfläche oder Arbeitsfläche. Wir, wir haben sehr viele Studierende, die am Campus Poppelsdorf, am Campus Ende nicht arbeiten, lernen, in Stillarbeit, in Gruppenarbeit, sowas. Und das geht leider mit dem begrenzten Platzangebot einfach nicht auf.
Also nur nochmal so als Zwischenfrage, ihr konzentriert euch auch dann wirklich, klar, euer Name, Lisse Poppelsdorf, auf den Poppelsdorfer Campus. Das heißt, ich jetzt als klassischer Geisteswissenschaftler habe erstmal nicht so viel davon, dass ihr jetzt so viele Plätze bekommt, oder habt ihr da auch irgendwelche Ideen?
Also Poppelsdorf und Endenich sind unser Hauptfokus, das muss man ganz klar sagen. Aber wir werden natürlich jetzt nicht eine Politik nur dafür machen, das geht im Studierendenparlament ja auch gar nicht. Wir beschäftigen uns selbstverständlich mit den Anträgen, die da reinkommen, die nicht nur Campus Poppelsdorf oder Endenich betreffen, und werden da jetzt auch keine Monopolitik nur auf diese beiden Areale machen. Aber wir versuchen halt ein bisschen diese Interessen in den Vordergrund zu bringen, ein bisschen präsenter zu machen im Studierendenparlament. Das ist unsere Hauptidee.
Mhm. Ihr seid ja, das haben wir vorhin schon verraten, nicht die einzige neue Hochschulgruppe im Studierendenparlament, sondern es gibt auch noch die Liste Volt. Und denen habt ihr einige eurer Sitze in den Ausschüssen quasi abgegeben. Wie kam das zustande oder warum?
Also ich habe ja schon angedeutet, wir haben jetzt nicht mit diesem Riesenerfolg gerechnet. Wir haben nicht die Leute, um die ganzen Ausschüsse zu besetzen. Das ist tatsächlich problematisch gewesen. Wir sind ungefähr 10 Leute und mussten jetzt diese ganzen Ausschüsse besetzen mit Vertreter- und Stellvertreterposten. Wir sehen ganz gute Chancen, mit der Volt zusammenzuarbeiten, weil die in vielen Punkten ähnliche Ansichten haben wie wir. Und weil das halt auch eine neue Liste ist, haben wir da weniger die Befürchtung sehen wir da einfach besser das Potenzial, mit denen zusammenzuarbeiten. Und dann war die Überlegung halt, lassen wir die Sitze jetzt leer oder besetzen wir die mit einer Liste, die uns thematisch nah ist. Da ist das die beste Option gewesen.
Mhm. Also so ein bisschen die Neuen halten erstmal zusammen. Sind schon weitere Kooperationen, vielleicht jetzt auch eben gerade mit der Volt, irgendwie in Planung, oder besprecht ihr euch da irgendwie?
Wir sind im Austausch mit einigen Listen. Wir haben jetzt nicht vor, uns mit der Volt fraktionsweise zusammenzuschließen oder so. Aber wir sind im regen Austausch. Wir kennen auch einige Leute persönlich.
Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir doch mal gespannt, was ihr und natürlich auch was die Volt im nächsten Jahr so machen werden im Studierendenparlament. Was die Volt so vorhat, das hört ihr gleich. Mit denen sprechen wir nämlich gleich nach einem Song. Bis hierhin erstmal Dankeschön an Benedikt von der Liste Poppelsdorf. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Es ist 20.21 Uhr hier beim Bonn FM Politiker. Wir hatten gerade schon die Lisse Poppelsdorf im Interview, und jetzt stehen uns hier zwei Herren gegenüber, Niklas und Tangi von der Volt. Hi, schön, dass ihr da seid.
Hi.
Ja, guten Abend.
Ja, sprechen wir erstmal vielleicht so, wie fühlt ihr euch? Ihr seid jetzt im SP, ihr seid ja auch ganz neu gegründet. Wie habt ihr jetzt so die erste Sitzung erlebt?
Die erste Sitzung war wirklich auch schon mal interessant, das alles zu sehen. Also für mich war das auch tatsächlich die erste Sitzung. Die Sitzungen sind ja öffentlich und da kann eigentlich jeder Student teilnehmen. Das hatte ich noch gar nicht gemacht. Allerdings ist in der ersten Sitzung auch noch gar nicht viel passiert. Da wurden gar nicht so viele Sachen besprochen, noch gar keine Anträge besprochen. Und deswegen wird es auch erst, denke ich, in den nächsten Sitzungen interessanter, da wir dann schon Anträge vorbereitet haben und darüber diskutiert wird und dann abgestimmt wird.
Was war das so für ein Gefühl? Das erste Mal ist man da aufgeregt, so wenn man zuerst mal zu so einer Sitzung geht?
Also ich war als Stellvertreter da und habe deswegen auch nicht direkt geredet. Ich stelle mir das trotzdem ziemlich entspannt vor, da trinkt auch der eine oder andere ein Bier und es ist eigentlich alles ziemlich kollegial. Also ich denke nicht, dass es da wirklich anstrengend ist.
ist ja auch das Mindeste, was man erwarten kann, dass es nicht allzu anstrengend wird, wenn man das abends noch macht. Das ist ja immer abends recht spät, für alle, die das vielleicht nicht wissen. Ihr habt euch ja auch als Hochschulgruppe komplett neu gegründet, relativ neu gegründet und seid jetzt erstes Mal angetreten. Was steckt da für ein Aufwand dahinter, das alles zu organisieren?
Eigentlich relativ viel, weil man muss halt erstmal die Leute finden, die da mitmachen wollen. Das ist so der Fokus und der am Anfang, den wir am Anfang hatten, womit wir arbeiten mussten. Du musst erstmal die Leute finden, die überhaupt mitmachen wollen, die von der Sache genauso überzeugt sind. Wir sind jetzt keine alte Partei, die irgendwie sowieso schon wie die Jusos ein paar tausend Mitglieder hat und sich denkt, auch ein paar wollen doch bestimmt mitmachen, sondern ja, wir sind relativ klein zu dem Zeitpunkt gewesen. Mhm. Wir haben uns letztes Jahr im Februar gegründet, damals allerdings als Kulturgruppe und das Ganze erst politisch aufgezogen nach Juni. Und nachdem wir dann 4, 5 Leute gehabt haben, die sagten, ja, mich interessiert das, wir wollen unsere Ideen auch in die Hochschulpolitik mit reinbringen und unser Programm dazu schreiben, unsere Ideen umsetzen und dann ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Das ist zwar schon relativ viel Aufwand, der natürlich auch in der Freizeit geschieht. Klar, so ein Programm von Grund auf zu schreiben, geht nicht von jetzt auf gleich, aber ja, viele Sitzungen, viel gemeinsam schreiben, gemeinsam nachdenken, sich gemeinsam organisieren. Eigentlich hat es Spaß gemacht, aber natürlich steckt viel Aufwand dahinter.
Mhm. Ich glaube, viele kennen die Partei Volt jetzt auch gerade von den vergangenen Europawahlen. Ich fand, da wart ihr sehr präsent. Woher kam jetzt die Idee, dass man sagt, wir brauchen das auch als Hochschulgruppe und vor allen Dingen, ja, wie überträgt sich so ein Parteiprogramm dann auf so eine kleine Hochschule?
Wir haben uns vor circa 3 Jahren gegründet von 3 Leuten, einem Italiener, einem Deutschen und einer Französin. Mit dem Gedanken, ja, endlich was gegen den Populismus zu tun. Das Ganze ist nach dem Brexit und nach dem Trump-Wahl-Desaster entstanden, damals als kleine Bewegung erstmal. Und darauf aufbauen haben wir dann geguckt, okay, was wollen wir überhaupt? Und wir wollen im Kern 3 Sachen. Wir wollen paneuropäisch agieren. Wir sind die erste europaübergreifende Bewegung, die das Ganze auch versucht als Partei umzusetzen mit einer politischen Willensbildung, die über Demonstrationen hinausgeht. Zum Zweiten wollen wir pragmatische Politik machen, also nicht mehr so ideologiegeleitet, sondern ja, Problem für Problem angehen, gucken, was ist die beste Lösung. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, wir sind jetzt links und das läuft uns komplett zuwider, deswegen können wir das nicht machen und wollen wir es nicht machen. Und das Dritte ist eben sehr progressiv gedacht. Also unsere Kernthemen sind Bildung, künstliche Intelligenz, Digitalisierung, alles Themen, was uns und vor allen Dingen unsere Generation beschäftigt und auch am ehesten interessiert. Die meisten Mitglieder von uns sind eher jünger als der Parteidurchschnitt, als vielleicht bei einer SPD oder bei einer CDU. Und ja, dann haben wir uns vor ja knapp 1 Jahr und 3, 4 Monaten so ungefähr in Bonn auch gegründet. Am Anfang als kleine Gruppe, 5, 6 Personen. Und darauf eben aufgebaut. Wir haben regelmäßige Treffen und dann sind immer mehr Leute dazugekommen. Dann kam der Europawahlkampf, klar, dann das ist unser Kernthema, da haben wir natürlich auch einen Fokus gehabt, da sind die ganzen Leute zu uns gestoßen. Und dann haben wir uns nach der Europawahl gedacht, okay, was machen wir jetzt? Hm. Weil nur im Europaparlament kann man nichts bewegen. Es gibt zu viele andere, nicht zu viele, aber es gibt ganz viele andere lokale Ebenen. Kommunalpolitik, Hochschulpolitik, Bundespolitik, wo man natürlich auch mitwirken möchte. Und dann haben wir uns eben gedacht, okay, jetzt erstmal 2 Fokuspunkte. Zum einen die Kommunalwahl jetzt im kommenden Herbst, wo wir wahrscheinlich auch antreten werden. Und eben die Hochschulpolitik mit der Wahl jetzt im Januar. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, gesammelt, gearbeitet und ja, wie sich das Ganze runterleitet. Wir haben ein europäisches Programm. Das ist relativ allgemein gehalten. Und dann geht's, je weiter man runtergeht, desto genauer wird man das. Also auf deutscher Ebene ist das schon wieder natürlich sehr genauer. Deutschland hat andere Probleme als zum Beispiel Griechenland oder England.
Lass uns vielleicht mal ganz kurz nochmal ein bisschen konkreter werden, was jetzt eure Ziele sind für die Uni. Du hast sehr viel über paneuropäische Schritte und so weiter. Ich frage mich aber einfach, wofür steht jetzt die Volt an der Uni Bonn?
Das wäre der nächste Satz gewesen, das runterzubrechen. Also unser europäisches Programm zu gucken, wie können wir das in der Uni umsetzen? Wie können wir in die Uni Bonn unsere europäischen Gedanken, unsere Ideen umsetzen und vor allen Dingen, was funktioniert auch an anderen Städten? Wir wollen das Rad nicht neu erfinden. Wir wollen einfach dafür sorgen, zu gucken, also das heißt bei uns Best Practice, wir gucken, was gibt es in anderen Ländern, in anderen Städten und wie kann uns das hier helfen? Wie können wir das anpassen? Und das ist unsere Idee. Wir haben in ganz Deutschland auch andere Hochschulgruppen, jetzt gerade präsent auch zum Beispiel Trier oder Göttingen. In Trier sind wir auch mit im Aster. Und da wollen wir eben die Ideen, die wir auch in anderen Städten sammeln, hier und woanders eben auch umsetzen. Das ist die Kernidee.
Und was für Ideen wären das dann konkret, wenn wir jetzt mal so ganz konkret aufs nächste Jahr schauen? Was wollt ihr da im Studierendenparlament umsetzen oder erreichen?
Genau. Also im nächsten Jahr wollen wir auf jeden Fall beginnt mit der Transparenz im Studierendenparlament beginnen, da uns aufgefallen ist als Studierende an der Uni, dass man sehr wenig vom Studierendenparlament mitbekommt. Vielleicht, wenn man auch nicht unbedingt sehr viel Bonn FM hört und wenn man nicht aktiv daran interessiert ist, bekommt man eigentlich sehr wenig von der Hochschulpolitik mit und gleichzeitig hat man als Studierender dann auch eher nicht das Gefühl, dass das alles für sich selbst relevant ist. Und deswegen wollen wir zum Beispiel, dass alles, was im Studierendenparlament auch behandelt wird, direkter an die Studierende kommt. Wir haben zum Beispiel die Idee, Entscheidungen direkt in den Mensen an den Bildschirmen anzuzeigen und einen Live-Ticker für die SP-Sitzungen zu kreieren. Und also das ist ein Punkt. Mhm. Wir wollen auch für eine bessere Mobilität an der Uni arbeiten, insbesondere auch Sachen vereinfachen, indem wir eine Unicard einführen. Also da gab es auch schon in den letzten Semestern von anderen Hochschulgruppen viele Bemühungen, die aber alle nicht wirklich geholfen haben. Das ist zum Beispiel dann auch ein Antrag, der in der nächsten SP-Sitzung nächste Woche vorgestellt wird, in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulgruppen, um einen Ausschuss im SP zu gründen, der sich spezifisch mit diesem Thema auseinandersetzen wird. Und dann ist es uns auch wichtig, dass alle Studierende die gleichen Chancen an der Uni haben. Das heißt, wir wollen, dass auch Behinderte ihren Studiengang problemlos absolvieren können und auch an jegliche andere Gruppen von Studierenden keine Probleme damit haben. Und das wären erstmal zentrale Themen.
Mhm. Also sind das auch schon die Anträge, die ihr nächste Woche dann auch vorbereitet habt?
Genau, wir haben für nächste Woche 3 Anträge vorbereitet. Einmal, wie auch schon von der Liste Poppelsdorf vorher vorgetragen, der Mobilitätsausschuss, also die Einführung eines Mobilitätsausschusses im Studierendenparlament, dann auch einen Ausschuss, wie ich schon gesagt habe, für die Unicard und einen Transparenzausschuss zusammen mit der RCDS und der liberalen Hochschulgruppe, der sich dafür einsetzt, dass Entscheidungen von dem Studierendenparlament immer auch mit dem Abstimmungsergebnis veröffentlicht wird und an andere Uni-Organe weitergegeben wird, damit auch die Eindeutigkeit von dem Studierendenparlament zum Beispiel bei bestimmten Entscheidungen klarer werden.
In Sachen Mobilität, aber auch Unicard könnte sich also bald einiges bewegen. Was genau das, werden wir von Bonn FM natürlich für euch weiter verfolgen. Danke, Tanja und Niklas von Volt.
Had a feeling that you called me to say yes.
Wenn man so nach dem Klischee geht, dann ist die Tagesschau eher sowas für die Generation unserer Eltern. Und wir Studierende informieren uns dann vielleicht eher über soziale Netzwerke. Wie siehst du das, Matthias? Wo holst du dir deine News her?
Natürlich immer nur bei Bonn FM. Immer nur die selbstgeschriebenen Nachrichten, über die ich mich informiere. Frei nach dem Motto, traue nur den Nachrichten, die du selber geschrieben hast. Wir sprechen jetzt aber mit Bonn FM-Reporterin Caroline Jüngermann darüber, was es vielleicht noch für andere Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, ohne so unbedingt die ganz klassischen Wege, Fernsehen, Radio, Zeitung zu nutzen. Was hast du denn da gefunden?
Es soll ja Leute geben, die sich fast ausschließlich über Social Media informieren und Instagram als Newsportal benutzen. Das ist vielleicht nicht immer so die beste Idee, im Sinne von Fake News oder sowas. Es gibt auch seriöse Instagram-Seiten. Jeder kennt wahrscheinlich die Tagesschau. Was ich aber besonders empfehlen kann, ist der Kanal der News-WG vom Bayerischen Rundfunk. Die haben sich nämlich darauf spezialisiert, Nachrichten aufzuarbeiten und dann einfach zu erklären.
Ich persönlich muss sagen, ich folge zum Beispiel dem Deutschlandfunk bei Instagram und finde das auch mal ganz gut, weil die auch immer ganz interessante Infos eigentlich geben. Aber jetzt ist ja so, gerade bei Social Media mit den ganzen Algorithmen und generell dem ganzen Umfeld, ob das so der richtige Weg ist, da einen guten Überblick zu bekommen über die Nachrichtenlage und das, was so relevant ist. Ich weiß es nicht. Gibt es denn vielleicht noch andere Wege?
Ja, wenn man so einen Überblick sucht, dann könnte es ganz passend sein, sich Nachrichten gebündelt aufs Handy schicken zu lassen. Das bietet zum Beispiel der WDR mit Nachrichten für NRW an und die kommen dann per Telegram oder Facebook auf dein Handy. Und sowas gibt's auch von der Tagesschau, da machen die ein Angebot zur Weltpolitik und das ist dann ein bisschen geordneter und man bekommt auch weniger Nachrichten, als wenn man zum Beispiel jetzt Push-Nachrichten abonniert von Tageszeitungen.
Ich habe selber mehrere Apps von mehreren Tageszeitungen und kriege deswegen sehr viele Push-Nachrichten, die teilweise auch dann wirklich eigentlich nicht so relevant sind und eher wie Spam wirken. Hast du da einen Tipp für mich?
Ja, was genau man jetzt für ein Medium benutzt, ist vielleicht eher so eine Typfrage. Aber generell ist es, egal was man benutzt, eine Routine hilft immer. Also ob das jetzt Zeitungslesen morgens ist oder mit dem Radio aufzuwecken, wachen. Was ich auch noch gut finde, um es in die Routine einzubauen, ist Nachrichten mit einem Podcast zu hören, die dann zu Hause runterzuladen, die Folgen, und dann zum Beispiel auf dem Weg zur Uni anzumachen. Ich kann da den Nachrichtenpodcast oder mehrere von Deutschlandfunk empfehlen, aber auch Was Jetzt, das ist von Zeit Online und den Tagesticket von BR2.
Ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, mit Nachrichtenpodcasts informiert zu bleiben. Es muss nämlich nicht immer nur die Zeitung oder die Tagesschau sein. Kleiner Tipp von mir noch persönlich. Ich persönlich bin großer Fan tatsächlich von so Morning Briefing E-Mail-Newslettern. Gibt es inzwischen auch von fast allen großen deutschen Tageszeitungen. Bekomme ich ganz einfach aufs Handy und kann sie dann beim Frühstück in Ruhe lesen. Finde ich auch sehr praktisch. Danke jedenfalls, Caroline Jüngermann. Unsere Bonn FM Reporterin, sehr schön, für diese Infos, für die Tipps, wie man sich nämlich informiert halten kann, ohne die klassischen Möglichkeiten unbedingt nutzen zu müssen. Und ansonsten natürlich die Nummer 1 für Informationen aus aller Welt und aus Bonn und der Region ist natürlich weiterhin Bonn FM, auch bei uns auf der Homepage bonn.fm. Try to refuse.
Bonn FM Spezial.
Heute mit dem Bonn FM Politiker, mit Matthias Fromm.
Und mit Lena Kurbis.
Matthias, du studierst ja Jura. Und wie ist das bei euch? Hast du viele Dozentinnen oder ist da doch die Mehrheit eher männlich?
Ich glaube, wir haben tatsächlich an der Juristischen Fakultät der Uni Bonn mit die geringste Frauenquote. Von knapp 30 ProfessorInnen haben wir genau eine Frau.
Wow, wow. Okay, wir sprechen nämlich heute auch über Frauen in der Lehre. Und auch zum Beispiel über die Fairtrade-Uni und was das eigentlich ist.
Ja, was das genau ist, werdet ihr nämlich gleich erfahren. In wenigen Minuten bleibt also dran hier beim Bonn FM Politiker. An den Mikros Matthias Fromm
und Lena Kulwis.
Schön, dass ihr dabei seid.
Yeah.
Der Bonn FM Politiker hier, 10 nach 9. Wie war das eigentlich bei euch früher in der Schule mit dem Geschichtsunterricht? Yay oder doch eher nay? Gerade der Geschichtsunterricht ist ja leider oft ein bisschen langweilig. Aber Geschichte muss nicht immer langweilig sein. Das wollen wir euch jetzt auch mal demonstrieren mit einer kleinen Geschichtslektion, die wir euch jetzt geben wollen. Heute vor 101 Jahren ganz genau hat nämlich das erste Mal eine Frau vor einem deutschen Parlament gesprochen. Michael Rittermann nimmt uns mal mit auf eine Reise in die Vergangenheit.
Der Michalog. Momente, Menschen, Meinungen.
Meine Herren und Damen, es ist das erste Mal, dass eine Frau als Freie und Gleiche im Parlament zum Volke sprechen darf. Und ich möchte hier feststellen, ganz objektiv, dass es die Revolution gewesen ist, die auch in Deutschland die alten Vorurteile überwunden hat.
Dies waren die ersten Worte, die eine Frau in einem deutschen Parlament sprach. Sie stammen von Marie Juchacz, die am 19. Februar 1919 als erste weibliche Abgeordnete vor der Weimarer Nationalversammlung spricht. Damals ist es gerade mal einen Monat her, dass Frauen in Deutschland wählen dürfen.
Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit. Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist.
Marie Juchacz wird als Marie Gohlke 1879 in Landsberg an der Warthe geboren. Die gelernte Schneiderin tritt 1908 der SPD bei und wird später Mitglied des Parteivorstands. Ihre größte Errungenschaft ist wohl die Gründung der Arbeiterwohlfahrt als eine Art Selbsthilfe der Arbeiterschaft, um zunächst die durch den Ersten Weltkrieg entstandene Not zu lindern. Später wird daraus eine Hilfsorganisation für Sozialbedürftige. Von 1920 bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten gehört Juchacz dem Deutschen Reichstag an. 1933 flieht sie über das Saargebiet nach Frankreich und später ins Exil in die USA. Nach dem Krieg kehrt sie zurück nach Deutschland und engagiert sich weiter in der Arbeiterwohlfahrt. Sie stirbt 1956 in Düsseldorf. Was von ihr bleibt, ist der Auftrag, sich für eine gerechtere Gesellschaft sowie für Gleichberechtigung einzusetzen. 1919 sitzen in der Weimarer Nationalversammlung gerade einmal 37 Frauen. Auch im derzeitigen Bundestag sind Frauen in der Unterzahl. Es gibt so wenige weibliche Abgeordnete wie seit 1994 nicht mehr. Frauen verdienen immer noch weniger als Männer, in den Chefetagen sucht man sie vergeblich, die Kinderbetreuung hingegen ist nach wie vor Frauensache. Der Kampf um Gleichberechtigung ist noch lange nicht gewonnen. Was Marie Juchacz bereits Anfang des letzten Jahrhunderts erkannte, ist heute leider noch nicht jedem klar.
Die Frau ist vollberechtigte Staatsbürgerin. Überlegen Sie, was das heißt.
Michael Rittermann war das, über die Politikerin Marie Juchacz. Sie hat heute vor 101 Jahren das erste Mal als eine deutsche Frau in einem Parlament gesprochen, für mehr Gleichberechtigung von Frauen. Bonn FM hier, der Politiker, 20 nach 9. Ich persönlich bin jetzt schon seit knapp 2 Jahren tatsächlich hier in Bonn an der Uni. Und in letzter Zeit ist mir aufgefallen, hier in den Mensen, dass es doch tatsächlich mehr Fairtrade-Produkte gibt.
Das könnte vielleicht mit der Fairtrade-Uni zu tun haben. Ich habe gehört, die Uni in Köln ist bereits Fairtrade-Uni. Und was die Kölner können, das können wir schon lange. Und deswegen gibt es jetzt eine Gruppe, die sich dafür einsetzt, dass wir Fairtrade-Uni werden. Mehr dazu weiß unsere Reporterin Daria Vogelberg. Daria, was steckt hinter der Auszeichnung Fairtrade-Uni?
Ja, also das ist an sich ganz simpel. Diese Auszeichnung wird eben an Unis vergeben, die faire Produkte anbieten. Und das ist eine Initiative, die von Fairtrade Deutschland gestartet wurde, die eben für mehr Bewusstsein an Hochschulen werben soll. Und insgesamt wurden schon 30 Hochschulen deutschlandweit damit ausgezeichnet. Und welche Produkte damit genau gemeint sind, die angeboten werden sollen, das hat mir Antonia gesagt. Die ist auch eben Teil der Gruppe, die sich an der Uni Bonn dafür einsetzt.
Es gibt 5 Kriterien, damit eine Uni Fairtrade Uni wird, und zwar ist es einmal ein Hochschulbeschluss, da waren wir eben im Gespräch mit dem Studierendenwerk und mit dem Rektorat und da geht es einfach darum, den zu haben. Dann das zweite Kriterium ist eine Steuerungsgruppe, das heißt, wir arbeiten zusammen auch da wieder mit unterschiedlichen Leuten aus Studierendenwerk und Rektorat und wir als studentische VertreterInnen. Das dritte Kriterium sind Kommissionen. Das heißt, wir haben bei unserer Größe der Uni brauchten wir jetzt 15 Kommissionen, die mit fairen Produkten bewirtet werden, also fairen Kaffee in ihrer Sitzung anbieten oder fair produzierte Kekse. Viertes Kriterium sind die Mensen, also dass da eben in den Cafés und auch in den Snackautomaten auch faire Produkte angeboten werden. Und unser 5. Kriterium sind die Veranstaltungen, also dass wir öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen anbieten.
Das sind ganz schön viele Kriterien, die es da zu beachten gibt und die umgesetzt werden müssen. Daria, wie sieht es denn bisher bei uns so aus? Sind wir da auf einem guten Weg?
Also es hat sich auf jeden Fall schon einiges getan. Es wird zum Beispiel fairer Kaffee angeboten und auch faire Schokolade in den Mensen und in den Cafés. Und auch die Zusammenarbeit klappt sehr gut. Also Antonia hat mir gesagt, dass die Kooperation mit dem Rektorat und auch der Universität sehr gut läuft. Und dass auch die Ziele, die sie sich gesetzt haben, höher sind als die Minimalanforderungen, die vorausgesetzt werden. Und dass deswegen die Bewerbung schon bald abgeschickt werden kann. Und sie sieht das eben sehr optimistisch, dass wir vielleicht sogar dieses Jahr, ansonsten nächstes Jahr ausgezeichnet werden. Und wer Bock hat, sich der Gruppe anzuschließen, da selbst mitzumachen, die Treffen werden immer auf deren Facebook-Seite angekündigt. Sie heißt Projekt Fairtrade University Bonn.
Die Uni Bonn ist also auf einem guten Weg, Teil der Kampagne Fairtrade University zu werden. Und vielleicht ist das Ganze schon dieses Jahr soweit. Wenn ihr also jetzt mehr Fairtrade-Produkte an der Uni seht, dann wisst ihr jetzt auch, warum. Und die Gruppe, die sich dafür einsetzt, wird im kommenden Semester auch bei diversen Veranstaltungen hier präsent sein. Schaut also gerne mal dort vorbei, sprecht sie an oder schaut auf der Facebook-Seite vorbei und engagiert euch selbst. Danke, Daria Vogelberg, für die Infos.
Mehr Professorinnen an die Unis. Das ist eine Forderung, die vor ein paar Wochen von Studierenden in einer Protestaktion gefordert wurde. Ich persönlich studiere Politik und Gesellschaft und ich habe tatsächlich keine einzige Dozentin. Und Matthias, du hast vorhin erzählt, bei dir sieht es auch nicht anders aus, ne?
Bei mir sieht es tatsächlich auch nicht anders aus in Jura. Und deswegen schauen wir uns jetzt einfach nochmal die ganze Aktion an, vor allen Dingen, was die natürlich auch bewirkt hat. Unsere BonfM-Reporterin Caroline Jüngermann hat da ein paar Infos zu. Kannst du vielleicht erstmal nochmal zusammenfassen, was da genau passiert ist?
Also bei der Protestaktion haben sich Studierende der Hochschulgruppe CRIPS zusammengefunden. Das steht für Kritische Studierende der Politikwissenschaft und Soziologie. Und die haben dann vor 3 Wochen eine Ringvorlesung unterbrochen und mit Megafonen, Flyern und einem Banner den Frauennotstand ausgerufen. Dabei haben sie halt gefordert, dass es mehr Professorinnen an der Uni geben soll. Und das liegt halt daran, dass in ihrem Studienfach Politik und Soziologie gibt es zurzeit keine einzige lehrende Professorin. Und sie kritisieren halt auch, dass oft keine weiblichen Denkerinnen gelesen werden und dadurch so eine rein männliche Perspektive auf Politik besteht.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das in Politik und auch in Jura vielleicht dann doch eher so die Ausnahmen sind. Kannst du uns sagen, wie ist der Frauenanteil allgemein an der Uni?
Das ist natürlich sehr unterschiedlich, je nach Institut und auch innerhalb jedes Instituts, nach Studienfächern nochmal unterschiedlich und innerhalb der Positionen unterschiedlich. Also es gibt Angaben von der Uni zum vorletzten Wintersemester, da gab es 56% Studentinnen, aber halt dann viel weniger Frauen, die in höheren Positionen waren, also weniger Frauen, die promovieren, habilitieren und dann später auch lehren. Der Professorinnenanteil insgesamt in Bonn lag bei 19% und das ist unterdurchschnittlich, weil in Deutschland ist der Durchschnitt bei 23%.
Mhm. Jetzt ist diese Aufgabe oder dieses Ziel, den Frauenanteil an der Uni zu erhöhen, ja doch erstmal ein sehr langfristiges Projekt. Wie war denn die direkte Reaktion auf diese Aktion der CRIPS? Hat sich seitdem schon was getan an der Uni?
Sarah von der studentischen Gruppe CRIPS hat in einem Interview hier bei BonfM das Folgende gesagt zu der Frage, ob sich etwas an der Uni getan habe.
Also ich würde sagen, schon durch unsere Aktion, die ja schon irgendwie sehr pompös war, haben wir schon erreicht, dass wir ein bisschen Thema sind am Institut. Also ich habe auch schon so E-Mails von Dozierenden bekommen und der Professor Decker vom Institut, der auch da als Professor eingestellt wurde, der hat uns auch zum Gespräch geladen. Also das ist auf jeden Fall ein Raum entstanden, um Gespräche zu führen über das Thema, okay, Feminismus, Frauen in der Lehre und generell weibliche Denkerinnen im akademischen Raum.
Das Problem ist also stärker ins Bewusstsein getreten hier in Bonn. Ich habe aber auch mit ein paar Dozierenden geredet, bei denen noch nicht so angekommen ist, dass es halt eine Aufgabe von allen ist, Gleichberechtigung durchzusetzen und dann halt auch Texte zu lesen und auf diese Probleme aufmerksam zu machen.
Die studentische Gruppe CRIPS, das steht für Kritische Studierende der Politikwissenschaften und Soziologie, haben vor einigen Wochen den niedrigen Professorinnenanteil an ihrem Institut kritisiert. Die CRIPS war auch bei uns schon im BonfM-Interview. Wenn ihr das nochmal anhören wollt, dann geht einfach auf unsere Homepage bonn.fm. Das waren gerade die Infos von Caroline Jüngermann. Vielen Dank an dich.
Der BonfM-Politiker hier, ihr habt es natürlich alle mitbekommen, vor genau 2 Wochen wurde in Thüringen ein FDP-Mensch, nämlich Thomas Kemmerich, mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt. Und das ist ja in den Medien wirklich nach wie vor eigentlich ein Riesenthema, immer noch total präsent, ist groß durch die Medien gegangen. Aber wir wollten mal wissen, wie steht ihr eigentlich zu dem Thema als Bonner Studierende? Und um das herauszufinden, waren Michael Rüttermann und Xenia Popescu letzte Woche unterwegs und haben euch einfach mal gefragt.
Die Schande von Erfurt, titelte die Augsburger Allgemeine, nachdem der FDP-Abgeordnete Thomas Kemmerich mit Stimmen der AfD zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt wurde. Deutschlandweit wurde Kritik laut, von einem Dammbruch war oftmals die Rede. Am Ende kündigte nicht nur Kemmerich seinen Rücktritt an, sondern auch die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Die Frage, wie man mit der AfD umgehen soll, sorgt seit Jahren nicht nur im politischen Bereich für heftige Diskussionen. Auch die Medien stehen immer wieder in der Kritik, der AfD entweder zu viel Raum zu geben oder im Gegenteil, zu einseitig über sie zu berichten. Trägt die Berichterstattung dazu bei, dass die AfD so stark ist?
Wir waren unterwegs, um Bonner Studierende zu fragen, wie sie zu den Ereignissen in Thüringen stehen und auch, wie sie ganz persönlich mit der AfD umgehen. Manche sind der Meinung, dass die Medien noch deutlichere Worte finden könnten.
Ich glaube, das Problem ist eher, wie die Medien berichten und nicht, wie viel die Medien berichten. Also mein Problem ist eher, dass die Medien der AfD immer noch zu viel Verständnis entgegenbringen und die AfD oft auch nicht nennen, was sie ist, und zwar rechtsextrem.
Doch es gibt auch andere Stimmen.
Ich finde, das sollte eine neutrale Berichterstattung sein. Und natürlich darf es kritische Sendungen geben, aber die Tagesschau speziell sollte möglichst neutral sein. Und eine stärkere Positionierung würde eher zur Stärkung der AfD beitragen, meines Erachtens, ja.
Die CDU tut sich immer wieder schwer in ihrer Abgrenzung zur AfD. Gleichzeitig gerät sie in Kritik, weil sie Linke und AfD quasi gleichsetzt. Einige Studierende sehen darin durchaus eine Gefahr.
Ich finde das in Ordnung, wenn man findet, die Linke sind auch ein bisschen too much oder sowas, das finde ich okay. Aber man darf das auf keinen Fall gleichsetzen, weil AfD ist einfach das Schlimmste, was politisch halt im Moment existiert.
Auch kommt immer wieder die Frage auf, wie die Parteien mit der AfD umgehen sollen. Die Bonner Studierenden haben da eine ganz klare Meinung.
Ich finde, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD das absolute Tabu sein müsste in der deutschen Politik. Ich würde sogar anregen, dass es mehr Verfassungsschutzbeobachtung gegenüber der AfD gibt und man sich auch mal überlegt, wie man von dieser Partei sich entledigen kann durch ein Parteiverbotsverfahren und so weiter, vor allem wenn sie jetzt noch weiter nach rechts abdriftet.
Die großen politischen Fragen und die aufgeheizte Stimmung machen auch für unseren Bonner Studierenden kalten Halt. Nach wie vor ist nicht geklärt, wie es in Thüringen weitergehen soll.
Ungeklärt bleibt auch, wie sich die CDU fordern klarer von der AfD abgrenzen wird. Die Augen sind hierbei ganz besonders auf die Wahl des neuen Vorsitzenden gerichtet. Thüringen hat die Republik erschüttert und wird uns noch lange beschäftigen.
Dem können wir, glaube ich, zustimmen. Es vergeht ja momentan kaum ein Tag ohne eine Meldung zur Causa Thüringen oder zum Machtkampf in der CDU. Danke Michael Rittermann und Xenia Popescu für dieses Stimmungsbild. Und wir sind ja ein bisschen journalistisch hier neutral, aber ich glaube, musikalisch können wir dann doch das Ganze ein bisschen kommentieren. Mit diesem Klassiker von den Ärzten. Es ist wieder so, wie ich lebe, Freunde. Der faste Laufend geht wieder los. Also so richtig. Aber warum reden wir darüber in einer Politik-Spezialsendung?
Ja, morgen geht's ja los, aber Karneval, das gibt's ja schon sehr lange. Und zwar der moderne Karneval, so seit dem 19. Jahrhundert. Und der war von Anfang an eigentlich schon sehr politisch und hat immer schon die Möglichkeit geboten, sich über die Mächtigen lustig zu machen. Das passiert ja heute noch über Büttenreden oder eben auch bei den Rosenmontagszügen. Ich habe mir schon so ein paar angeguckt von den Wagen, die dieses Jahr dabei sein werden. In Köln gibt's einen sehr schönen Wagen, wo Trump so als Horrorclown wie in S dargestellt wird. In Bonn wird es natürlich ganz klassisch einen Beethoven-Wagen geben, das darf nicht fehlen. Interessant finde ich auch, dass hier in Bonn zumindest Fridays for Future mitläuft, also der Rosenmontagszug auch in Bonn sehr politisch.
Ja, ich habe gehört, dass Beethoven sogar in Düsseldorf und auch in Aachen mitfährt im Rosenmontagszug.
Beethoven ist überall.
Ich weiß nicht, ob ich das so politisch finde. Ich finde es eher nervig, aber gut. Abgesehen davon muss man ja sagen, ist Karneval in den letzten Jahren ja leider irgendwie mehr und mehr zu so einer reinen Saufveranstaltung geworden. Und da frage ich mich doch so ein bisschen, wenn die Leute da alle irgendwie hackevoll an den Zugwegen stehen, kriegen die politischen Botschaften überhaupt noch mit?
Ich kann das sehr gut verstehen und ich glaube, dass ganz viele tatsächlich, denen das egal ist und die vielleicht auch gar nicht unbedingt Karneval mit Politik verbinden. Ich finde es aber trotzdem sehr gut, dass das so ein großer Teil davon ist, weil ich glaube, sehr viele eben dann doch vielleicht mal so denken, da ist ein Punkt oder da kann man mal drüber nachdenken.
Ja, sehe ich. Also was ich auf jeden Fall merke, die großen Karnevalsbands werden bei den Auftritten viel politischer. Also ich war am Wochenende in der Nachhinein Köln Arena, wo im Prinzip alles auftritt, was so in der Kölner Musikszene Rang und Namen hat, rund um Karneval. Und es haben sich fast alle Bands vor ihrem Auftritt wirklich sehr klar gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung ausgesprochen, zum Teil auch fast sehr direkt auf die AfD oder auf einzelne Politiker der AfD Bezug genommen. Und das war vor einigen Jahren auf jeden Fall noch nicht so. Das hat sich schon sehr, sehr drastisch zugenommen. Und das finde ich auf der einen Seite natürlich schön, dass sie es machen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch irgendwie ein bisschen erschreckend, dass offensichtlich die Zeiten sich so ändern, dass es notwendig wird.
Ich kann das sehr gut verstehen. Egal, ob ihr jetzt Bock habt auf richtig politischen Karneval oder einfach nur ein bisschen feiern wollt, wir wünschen euch eine ganz wundervolle Karnevalszeit. Habt viel Spaß.
Auf jeden Fall.
Genießt die tollen Wagen. Genießt Beethoven.
Ja. Und damit endet dieser Politiker für heute.
Ja, schön war's mit dir, Matthias.
Mit dir auch, Lena. Nachhören könnt ihr das Ganze auf unserer Homepage, das ist bonn.fm. Bis zum nächsten Mal, sagen Matthias Fromm.
Und Lena Kohlwitz.
Jetzt wünschen wir euch eine schöne Fastelovend, liebe Freunde. Macht's gut.